Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt. Forum.
Menschen diskriminieren, misshandeln, bloßstellen. So ein Fall ist letzte Woche bekannt worden. Im Zürcher Pflegeheim Entlisberg sind alte, demente Leute nackt gefilmt worden, verspottet, bloßgestellt. Die Öffentlichkeit ist empört. Und jetzt gibt es einen Haufen Fragen. Wie geht unsere Gesellschaft um mit alten Menschen, besonders wenn sie noch dement sind? Wir diskutieren heute zum Thema Altenpflege mit Fachleuten und mit ihnen, die zuhören. Karin Frey, das ist Gesprächsleiterin. An Sie geht es dann gerade die erste Frage. Karin Frey, warum redet man denn erst jetzt so quasi, warum ist die Diskussion um die Altenpflege erst jetzt so richtig entbrannt?
Weil man vor allem in der breiten Öffentlichkeit nicht gern darüber redet, der Umgang mit alten und dementen Menschen, wie wir das in unserer Kultur machen und zu was für Umstände und Problemen das führt. All das ist für Fachleute längst ein Thema, ist auch ein Thema für viele Angehörige, die ihre Verwandten in Heim haben oder daheim pflegen. Aber es ist eben gesellschaftlich ein heikles Thema, weil es unseren Spiegel vorhat, wo wir nicht gern reinschauen. So habe ich das mitbekommen von einem meiner Gäste, und zwar von der Ethikerin Ruth Baumann-Hölzli. Sie ist Leiterin vom Institut Dialog Ethik und Mitglied von der kantonalen und der nationalen Ethikkommission. Ruth Baumann, warum tun wir uns so schwer mit dem Thema Altenpflege? Beziehungsweise tun wir uns so schwer, und wenn ja, warum?
Ja, ich denke, wir leben in einer Kultur, wo wir ein Menschenbild haben, wo eigentlich alle Seiten von Abhängigkeiten von uns Menschen ausblendet, wo wir uns gern eigentlich nur als möglichst jung, denken Sie an die ganze Anti-Aging-Kultur und auch wie viel Kosmetik wir dafür auch ausgeben. Und ein Bild, wo der Mensch einfach gern als absolut unabhängig und freies Wesen wahrnimmt und absolut tabuisiert, von wie vielen Faktoren wir abhängen, angefangen eben von Beziehungen von anderen Menschen, abhängig von der Natur, von Wasser, Luft, und vor allem eben auch von Zuwendung und von Liebe. Und gleichzeitig sind wir aber in einer Gesellschaft, die natürlich sehr stark geprägt ist vom Leistungsprinzip, wo wir auch vom Menschen erwarten, dass er möglichst funktionstüchtig ist. Und Menschen, die quasi die Funktionstüchtigkeit nicht mehr haben, haben zunehmend weniger Platz in dieser Gesellschaft. Und entsprechend tun wir Menschen auch mehr. Wir tun sie ausgrenzen, und ich hatte damit nicht gesagt, dass es früher besser war, sondern ich denke, es ist so ein Grundproblem, wo der Mensch eigentlich teilt mit der Natur, sonst, dass wir schwache Menschen, respektive eben auch zum Beispiel im Tierreich, werden schwache Tiere werden ausgrenzt, werden tot, und der Mensch ist eigentlich ein Wesen, wo dort drin seine Eigentlichkeit findet und im eigentlichen Sinn Mensch ist, wenn er den Naturtrieb eben überwindet. Aber das ist ein aktives Bemühen und eine kulturelle Leistung, die wir immer wieder erbringen müssen, damit wir wirklich im eigentlichen Sinne human sind als Menschen und eben den Namen auch verdienen.
Danke, Ruth Baumann. Ich möchte noch sagen, wer sonst dabei ist in dieser Runde. Es ist der Roland Kunz, er ist Chefarzt von der Geriatrie im Spital Affoltern. Elisabeth Wandeler, sie ist jahrelang als Pflegefachfrau tätig gewesen, lange in der Spitex auch. Sie ist Geschäftsleiterin vom Schweizer Berufsverband vom Pflegepersonal. Und Silva Huber, sie ist von der unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter, Gerontologin und lange Zeit auch Heimleiterin gewesen. Ich werde in diesem Doppelpunkt-Forum nicht gross um den Fall Entlisberg herum diskutieren, sondern wirklich darüber, was es denn heisst, jemanden betags zu pflegen und was man dabei alles erlebt und wo die Schwierigkeiten liegen. Was ich einfach gleich, und zwar gerade jetzt zum Anfang, noch einmal möchte, ist eine Einschätzung, und zwar von meinen Gästen, eine qualitative Einschätzung oder eine ethische Einschätzung zu dem Entlisberg. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen rumgelassen in den letzten Tagen, und da sind happige Vergleiche, also ich habe Leute gehört, die gesagt haben, das ist ja fast dort wie im Irak, wo Soldaten Kriegsgefangene erniedrigt haben. Im Entlisberg ist es, das haben wir gehört, umgegangen, dass man alte, demente Leute nackt gefilmt und über sie gelacht hat. Roland Kunz, Sie haben auf die Geschichte aber in einem Artikel im Zürcher Tagesanzeiger von Überforderung geredet. Ist es nur das, oder wiegt quasi das Gewicht von dem Vorfall schon stärker?
Es ist aus meiner Sicht sicher nicht nur Überforderung. Mir ist es einfach wichtig, dass man nicht alle die Kerben hauen, die wir jetzt sehr viel gehört haben in den Medien. Alle finden, das sind ein paar Kriminelle. Die Kriminellen muss man jetzt entlassen und dann ist das Problem gelöst. Ich glaube, das ist eine Spitze von einem Problem, das jetzt sichtbar geworden ist mit dieser Aktion. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir heute Abend miteinander anschauen, was steckt dahinter.
Elsbeth Wandeler, Geschäftsleiterin vom Berufsverband vom Pflegepersonal. Wie schätzen Sie das Gewicht von diesem Vorfall ein?
Also ich finde es ganz dramatisch. Ich muss sagen, wir sind äußerst schockiert gewesen. Ich konnte es fast nicht glauben, dass das hat stattgefunden hat. Es ist für mich sicher auch der Gedanke von der Überforderung aufgekommen. Es ist aber für mich noch etwas anderes, was mich sehr beschäftigt ist, die Gruppendynamik. Es war ja nicht eine Person gewesen und ich kann mir schlichtweg nicht vorstellen, dass das niemand früher gemerkt hat und dass niemand den Mut hatte, herzustehen und zu sagen, was passiert. Das ist das, was mir Sorgen macht. Und noch etwas, was mir ganz wichtig ist, was ich in den letzten Tagen gehört habe. Mir ist es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sehr viele Pflegende gibt, die ebenso schockiert sind in der Langzeitpflege und was ein Anliegen ist, zu sagen, dass es eben auch anders geht und dass man jetzt nicht den Stab bricht über die ganze Langzeitpflege aufgrund von dem Fall.
Ich habe in einem Leserbrief gelesen, Sie haben jetzt gerade angetönt, eben Gruppendynamik, in einem Leserbrief von jemandem gelesen, der gesagt hat, Gruppendynamik, ja, es ist aber auch schwierig, die Hierarchie zu brechen, dass wenn man dann etwas sagt, kommt es einem quasi selber zu schaden. Mhm. Weil die Hierarchien in der Pflege oder im Spital ganz streng sind.
Ja, also ich würde sagen, das ist sicher ein Problem, wo man anschauen muss, jetzt in diesem speziellen Fall. Wo haben die Mechanismen auch versagt? Wo hat man Stellen, wo man das Vertrauen kann haben, wo man hergehen kann, wo man ernst genommen wird, wenn man so etwas hat, wo man Unterstützung bekommt? Also ich denke, das ist ganz entscheidend, um so etwas zu verhindern.
Roland Kunz, Sie arbeiten in der Geriatrie, sind der Chef im Spital, Anforderer von der Geriatrie-Hierarchie. Haben Sie das Gefühl, das kann auch ein Element sein, warum denn man sich eben nicht wehrt, also jetzt als Pflegepersonal so etwas beobachtet?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und zwar Hierarchien auf verschiedenen Richtungen. Es geht ja nicht nur um die Linienhierarchien in der einzelnen Berufsgruppe, sondern es geht natürlich auch darum, fachliche Hierarchien, die mitspielen, dass wenn eine Stationsleitung mit einer langen Erfahrung vielleicht eine andere Ansicht hat, als jemand, der unten dran arbeitet, dass es der extrem schwer ist, dann gegen so eine Ansicht zum Beispiel vorzugehen oder sich irgendwo in einem zu äußern dazu.
Gut, ich möchte Entlisberg in dem Sinn mit der Silva Huber abschließen und auch Sie noch fragen, wie schätzen Sie denn den Fall qualitativ ethisch ein?
Es berührt einem. Vor allem an der unabhängigen Beschwerdestelle haben wir Zusehensfälle von Gewalt und wir haben uns sehr angestrengt, dass das ganze Thema enttabuisiert wird. Man redet nicht gerne darüber, aber ich bin sicher, dass gerade in den Heimen viel bessere Qualität und Pflege geleistet wird, als man darüber redet. Es wird jetzt verrissen, aber die Betroffenheit unter den Pflegenden ist sehr gross. Und ich denke, da müssen wir helfen, wieder Vertrauen zu fassen. Sei das in Weiterbildung, sei das im Umgang miteinander, auch im Einschluss von Angehörigen, etwas zu melden, wenn so etwas passiert. Vertrauen ist alles.
Über das Private reden wir sicher noch. Ich werde Sie aber gleich noch eins fragen. Sie haben gesagt, eben, wenn es um das Einschätzen geht von der Qualität von dem Überforderung ist eins. Wir werden sicher über gewisse Missstände reden. Aber wenn wir jetzt nein auf das Abu Ghraib kommen, auf den Irak-Vergleich, muss man dann wie auch von etwas reden wie vom Bösen in uns, Ruth Baumann als Ethikerin?
Also ich denke, das Phänomen vom Bösen ist eigentlich etwas, das im Menschen immer wieder aufbricht und das unter bestimmten Rahmenbedingungen eigentlich wahrscheinlich niemand von uns kann in Anspruch nehmen, dass er gar nie anfällig kann sein für das. Dazu gibt es sehr gute Untersuchungen, auch Filme, die zeigen, dass die Anfälligkeit gerade unter bestimmten Bedingungen, und das sind Hierarchien, hierarchische Systeme sind besonders anfällig eigentlich auch für Missbrauch, weil sie eigentlich nach oben, in Anführungszeichen, eben dann Gewalt weitergeben, die die Leute in der Hierarchie selber erleben. Und Von dort her ist die Frage, was heisst jetzt Vertrauen in so einem hierarchischen System? Also ich habe mit dem nicht gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber wir müssen irgendeinen Weg finden, wo wir auf der einen Seite eben Qualitätssicherungssystem drin haben, wo auch das Vertrauen in dem Sinn, ja, Führungszeichen, einen Boden schaffen, dass das Vertrauen überhaupt möglich ist, Strukturen, Rahmenbedingungen und auf der anderen Seite aber auch klar dann eben Grenzen setzen, wenn ein Missbrauch aufkommt. Und in allen Abhängigkeitssituationen ist die Anfälligkeit für Missbrauch immer enorm. Das kann man sehen, sei das bei Kindern, sei das bei alten Menschen. Und das dürfen wir nicht tabuisieren und jetzt einfach sagen, ja, das sind jetzt dort draussen die Bösen. Nein, wir müssen wirklich anschauen, was brauchen wir generell als Gesellschaft, um mit dem Phänomen Gewalt umzugehen.
Gut, machen wir das und fokussieren in der nächsten Viertelstunde mal auf die Heime und auf die Institutionen, wo man Regeln machen kann, wo es auch offener ist, weder jetzt in einem Privathaushalt, und schauen, was es dort braucht und was allenfalls fehlt. Silva, Bündnername, habe ich mich belehren. Silva Huber, Sie sind lange Zeit Heimleiterin gewesen. Wenn Sie so ein bisschen hören, was für Beschwerden reinkommen, und jetzt gerade in Bezug auf Heim, wo haben Sie das Gefühl, fehlen Sachen?
Das ist noch recht schwierig, das ist ein breiter Fächer von Beschwerden. Das
können wir auf aufzählen? Wir
das kann sein, eine Rechnung, die nicht stimmt. Das kann sein, dass sie nicht mit jemandem einverstanden sind, wo sie Angehörige zum Beispiel, wo das Gefühl haben, mit unseren Eltern kann man nicht mehr reden, da stimmt etwas nicht. Spricht man sie an, zum Beispiel auf eine Demenz, wird es verdrängt. Oder sie haben selber Probleme in der Familie, dann müssen wir weiter schlichten. Das kann aber auch Behördensachen sind, wo wir helfen müssen. Also, dass wir eine Beistandschaft beantragen müssen. Wer hätte das schon gern? Oder mit einem Arzt vorsprechen, Heimarzt oder Hausarzt, ob man dürfte vielleicht eine Demenzabklärung machen, zum Klären von der Situation in der Familie. Weil das ist ein sehr schwieriges Thema. Doch nicht meine Mutter, doch nicht mein Vater. Wir wissen ja nicht, was für Mechanismen früher gespielt haben, ob da irgendwie ein schlechtes Gewissen oder irgendetwas rum ist, das sie nie verarbeitet haben, vielleicht Gespräche, die nicht stattgefunden haben. Und dort hänge ich mir dann ein und müssen versuchen, einen Boden oder eine Ebene zu finden für eine Diskussion.
Das ist dort, wo ihr diskutiert, wo ihr schlichtet. Und wenn wir jetzt auf die Heime fokussieren, Elisabeth Wandeler, als Geschäftsführerin vom Pflegefachverband, das ist ein wahnsinnig komplizierter Ausdruck, ich muss mir immer wieder ganz gut merken. Frau Wandeler, in den Heimen zur Zeit, wo sehen Sie schwierige Punkte, wo Sie sagen müssen, da fehlt uns etwas oder da macht es schwierig, dass wir Leute gut pflegen können?
Es gibt natürlich verschiedene Ebenen. Es ist sicher so eine Personalsituation, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Es ist schwierig.
Zu wenig Personal, oder was ist die Situation?
Ja, es ist schwierig, gut ausgebildetes Personal zu finden. Man hat einen relativ hohen Anteil an ausländischem Personal in den Pflegeheimen. Und man hat sehr unterschiedliche Ausbildungsniveau in diesen Team rein, und das bringt sehr heterogene Teams zusammen. Und ich denke, das macht es sehr schwierig. Also das braucht eine ganz gute Führung. Das braucht eben auch, dass die Teams eine Anlaufstelle haben. Das scheint mir etwas Wichtiges zu sein. Und ich denke, auch auf der anderen Ebene ist es halt so, und das habe ich heute gerade von einer Pflegenden gehört aus dem Heim, wo mir geschrieben hat, die grosse Herausforderung ist eigentlich, dass wir Heim haben, wo Spitalstrukturen haben, und eigentlich sollten sich die Heim nach den Strukturen der Patienten ausrichten, dass die können sagen, was sie brauchen, und dass sie nicht einfach in einen Tagesablauf drängt werden, wo vielleicht gar nicht ihrem entspricht. Und das kann man sehr oft dann nicht. Und das führt eben auch zu grossen Schwierigkeiten für das Personal.
Also konkret, wenn ich jemanden gerne möchte, bis um 10 Uhr schlafen, zwingt man ihn nicht um 8 Uhr aufzustehen und zu essen, weil sonst gibt es einfach nicht mehr.
Oder es gibt ein gutes Beispiel von einem Pflegeheim, das ein Nachtcafé hat eingerichtet. wo die Leute, also wie oft, man weiss ja, dass, das kann dann der Herr Kuhn sicher aus, für ältere Leute eben nicht mehr so zur Nacht können schlafen oder wach sind und dann einfach mit wach im Bett liegen. Und vielleicht aufstehen und sich bewegen. Und dass wir in dem Heimalltag das sicherstellen können. Ich denke, das ist ganz etwas Wichtiges. Und das macht nachher die Arbeit auch für das Personal einfacher und befriedigender, wenn sie auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und wenn sie nicht einfach den Tagesablauf abrattern müssen.
Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Heime und es gibt ja ganz viele innovative Konzepte. Mhm. Sagen Sie denn, in der Mehrheit der Heime ist es leider noch nicht so oder halt noch zu wenig, wo wirklich auf die Leute einzeln eingehen können?
Also ich denke, es sind gute Ansätze da. Es braucht sicher mehr, aber ich würde sagen, es hat auch mit den Finanzen zu tun. Aber ich denke, das kann Frau Huber sicher noch ausführen.
Das ist sicher Angebot und Nachfrage. Und ein mittelgrosses Heim hat sicher mehr Möglichkeiten oder eine Demenzstation. Oft Bedürfnis eingehen. Dass wenn jemand, Sie haben vorhin angesprochen, das Morgenessen am Nachmittag um 3 Wetti, er hat das Gefühl, es sei 3. Es sei morgen um 8 und er will seinen Kaffee und seinen Honig und sein Ankerbrot, dann bekommt er das. Es braucht Ecken für Rückzug. Sie müssen können in ihre Individualatmosphäre haben, wo sie sich zurückziehen dürfen. Und ich denke, das ist sicher etwas, was in einem kleineren Heim besser kann gewährleistet werden oder wenn es spezialisiert ist und natürlich dann auch fachliches Personal hat, das gut geschult ist. Und ganz wichtig ist die Sprache. Unsere Leute mit Demenz sind nicht fähig, jemanden, der nicht richtig Deutsch kann, zu verstehen. Das sieht man immer wieder. Das gibt Unruhe, das gibt Unsicherheit. Und dann ist es wichtig, dass ein gutes Deutschkenntnis da ist und sie sich verstanden fühlen.
Bleiben wir im Moment bei dem, bei den Personalproblemen. Roland Kunz, Sie sind der Chef von so einer Langzeitpflegestation. Wie erlebt ihr denn das mit dem Personal?
Ich glaube, man muss mal ein bisschen zurückschauen, wie sich die Langzeitpflege entwickelt hat. Wenn man vor 10 Jahren schaut, welche Patienten das hier in einer Langzeitpflegeinstitution waren, und wenn man schaut, wer es heute ist, dann ist das ein riesiger Unterschied. Also wir haben heute viel kürzere durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Also die Leute kommen in einem wesentlich schlechteren Gesundheitszustand, sind pflegeaufwendiger, bleiben weniger lang. Also es ist auch eine grössere Herausforderung, die Leute überhaupt kennenzulernen, bis sie dann eben vielleicht schon wieder sterben. Und auf der anderen Seite haben wir in dieser Zeit bezüglich dem Personal nicht entsprechend die gleiche Entwicklung gemacht. Oder? Man ist eigentlich immer noch auf Stellenschlüssel, bleibt an den meisten Orten, wo noch auf diesen Verhältnissen vor 10 Jahren basiert haben.
Was heisst das konkret?
Dass jetzt eigentlich mehr Arbeit da ist, dass komplexere Pflegesituationen da sind, man immer noch ungefähr gleich viel Personal hat und zum Beispiel der Kanton Zürich vor 2 Jahren beschlossen hat, man tut sogar den Anteil der Diplomierten nochmal um 10% senken. Und das ist das, was die Arbeitssituation für die Pflegenden extrem verschärft hat.
Also das heisst, sie kommen zeitlich unter Druck und eben, wer selbst pflegen? Oder wer pflegt?
Es kommt natürlich darauf aus, dass immer mehr Sachen oder Handlungen an Patienten gemacht werden von Leuten, die nur minimale Ausbildung haben, weil es einfach gar nicht genügend Leute hat, die wirklich die fundierte Ausbildung haben, um zum Beispiel mit einem dementen Patienten umzugehen.
Warum nicht?
Wenn man aus Überlegungen von der Finanzierung rechnet, dann ist natürlich klar, dass sie mit Hilfspersonal oder mit Leuten, die einfach einen Assistenzberuf gelernt haben, billiger fahren, als wenn man mit einer grösseren Anzahl von diplomierten Pflegenden schafft.
Ruth Baumann, Ethikerin.
Also wenn wir schauen, haben wir bei der Ressourcenverteilung, in der Geldverteilung eine klare Benachteiligung im Langzeitbereich gegenüber dem Akutbereich. Und was wir im Moment erleben, ist, dass gerade aus den Spitälern die Leute auch sehr viel schneller entlassen werden. Das heisst, sie haben viel einen höheren Betreuungsaufwand nachher in diesen Pflegeheimen und dort dann weniger geschultes Personal unter Umständen. Nur ist ja das nicht einfach jetzt gegeben, sondern das haben wir mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch zu verantworten. Weil wenn wir schauen, dass zum Beispiel die soziale Stellung von einem Geriater gegenüber einem Chirurg ist in keiner Art und Weise zu vergleichen. Und wenn Sie auf die Anfangsfrage...
Also die ist schlechter.
Ist sehr viel schlechter. Wir haben ich bin in einer Kommission von der Akademie für medizinische Wissenschaft, wo wir Richtlinien für Heim überarbeitet haben und haben dort auch Hearing gemacht, um zu hören, was läuft in verschiedenen Heimen. Und dort haben wir auch gesehen, dass natürlich nur schon die Ortswahl, das eigentlich etwas, was wir als jeder Mensch für sich in Anspruch nimmt, dass er frei wählen kann, wo er ran kann. Das ist für viele, gerade demente Menschen, ist das eine absolute, überhaupt pflegebedürftige Menschen, ist das eine Illusion, weil es nur dort und dort einen Platz hat. Oder auch zum Beispiel Stimmrecht. Also eigentlich basale Bürgerrecht, wo Menschen, auch wenn sie nicht alle, die im Pflegeheim sind, dement, eigentlich nicht mehr überkommen. Und wenn wir schauen, was uns bevorsteht, jetzt als Gesellschaft, an Zahlen mit dementen Menschen, was die Alzheimer-Vereinigung jetzt ja auch für Zahlen rausgibt, das wissen wir eigentlich schon lange. Aber wir tun das Problem eigentlich rausschieben und wirklich eigentlich den Kopf in den Sand stecken.
Ron Kunz, einfach rasch ein Einschub. Wir reden jetzt immer von dementen Menschen und immer älter werden. Je älter man wird, desto grösser ist die Chance, dass man dement wird. Können Sie als Mediziner einfach wie noch kurz beschreiben, warum dass man jetzt in dieser Runde speziell überhaupt so viel von dementen Menschen redet? Ist denn die Pflege besonders schwierig? Was passiert dort? Was ist das für ein Krankheitsbild?
Also Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung vom Hirn. Fängt vielleicht schon mit 60 Jahren, in einzelnen Fällen auch schon sogar deutlich früher. Aber mit zunehmendem Alter wird sie immer häufiger. Und was sie mit sich bringt, ist nicht nur, dass das Gedächtnis schlechter wird, das ist das, was meistens bekannt ist, sondern es gibt Einschränkungen in der Sprachfähigkeit. Also die Leute können sich immer schlechter ausdrücken. Sie verstehen die anderen immer weniger gut. Sie verstehen vor allem auch immer weniger, was um sie herum geht. Vorgänge richtig einordnen, Handlungen richtig verstehen, das wird immer schwieriger. Und oft ist es auch so, dass dann die ganze Persönlichkeit von dem Menschen sich verändert und das entsprechend schwierig dann auch für die Umgebung ist.
Können Sie das konkreter ausführen? Was passiert?
Es führt dazu, dass elementare Sachen, die wir im Alltag machen, plötzlich beängstigend können wirken, dass jemand dann entsprechend sich dagegen wehrt, dass jemand auch ganz banal einen Farbunterschied am Boden vielleicht als eine Stufe wahrnimmt und sich weigert, dort drüber reinzulaufen, weil er Angst hat, die Stufen ist zu hoch. Und wir verstehen das gar nicht, weil wir uns gar nicht können in seine Wahrnehmung und sein Leben hineinfühlen.
Das würde eigentlich heissen, dass Personal, das mit so Leuten arbeitet, extrem feinfühlig, einfühlsam muss sein, die Leute allenfalls gut muss können, um zu wissen, wie man sie muss nehmen muss und gut ausbildet.
Ja, da möchte ich gerade noch mal anhängen. Ich denke, das Personal muss das eben können verstehen, muss wissen, was eine Demenz ist, muss die Symptome kennen, muss wissen, wie man mit dem umgehen kann. Und ich muss noch einmal zurück auf die Personalsituation. Es sind jetzt gerade von der OPSA an die neuesten Zahlen rausgekommen. Und wenn man sieht, im Pflegeheim haben wir 42% Attestausbildung und 12% ohne Ausbildung. Das macht 54%. Und das ist einfach viel zu viel im Verhältnis zu den Anforderungen, die gestellt werden. Ich sage nicht, man kann die Leute, man braucht die gar nicht. Aber je mehr man von denen hat, je qualifizierter müssen die sein, die diese Leute müssen begleiten in diesem beruflichen Alltag.
Vielleicht muss man noch schnell sagen, Attestausbildung ist eine Ausbildung, die nicht in dem Sinne eine lange, grosse Lehre ist, sondern eine verkürzte, ja, für vor allem
also Leute, maximal 2 Jahre. Also
Schwierigkeiten haben zum Teil in der Schule.
Ja. Und vielleicht noch etwas zu dem, was Frau Baumann gesagt hat. Es ist natürlich genau so, dass die Situation in den Akutspitälern auch schwierig ist, die Personalsituation. Und das zieht die gut Ausbildeten primär in die Akutspitäler.
Wieso?
Weil gesellschaftlich gesehen halt es attraktiver ist, in einem Akutspital zu arbeiten. Ich muss das immer wieder sagen, auch als Pflegende hat man ein höheres Ansehen, wenn man sagt, ich bin Intensivpflegefachfrau, oder wenn man sagt, man arbeitet in der Langzeitpflege.
Warum? Weil die sieht man, die Leute gesund werden, ja, und am anderen Ort begleitet man sie tot.
Also ich meine, das sieht man ja einfach, die Bedeutung von dieser hochtechnisierten Medizin ist in unserer Gesellschaft so wichtig und das geht parallel mit dem, was Frau Baumann gesagt hat, dass ein Geriater oder ein Psychiater auch nicht die gleiche Ansehen hat gegenüber einem Chirurg oder ich weiss was. Und das schlägt sich auf das Pflegepersonal genau gleich nieder.
Ich möchte noch schnell zu dem Punkt kommen, wo Sie gesagt haben, so viele Leute ohne Abschluss oder mit der Attestlehre. Wenn man schaut, was das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie propagiert, die sagen ja gerade, machen doch dort auf in der Pflege, fehlen Leute, könnte man nicht schauen, dass gerade Leute, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel in der Schule, so Jobs überkommen. Sind ihr dagegen so etwas?
Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass man Leute möglichst ausbildet. Das ist per se nichts Schlechtes. Aber ich bin dagegen, dass man das Gefühl hat, dass man in der Langzeitpflege ausgerechnet dort die Attestleute kann im Pflegeprozess einsetzen und gleichzeitig, aber im Akut sagt man, nein, dort ist es nicht möglich, oder? Und das finde ich das Problem. Und ich denke, man sagt ja immer, die Akademisierung, das ist schlecht und das brauchen wir doch nicht, ein bisschen Herz lenkt. Und es ist halt so, es braucht Kopf, Verstand, Sachkompetenz, es braucht Herz, selbstverständlich auch Sozialkompetenz, aber es braucht auch die Handlungsfähigkeit.
Roland Kuhn, Sie nicken. Wie ist denn das bei euch auf der Geriatrie?
Also ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Frau Wanderler gesagt hat. Wir sehen ein enormes Bedürfnis, dass mehr Wissen vorhanden ist unter den Pflegenden. Und das merken auch die Pflegenden, die auf der Langzeitpflege arbeiten. Die haben ein extremes Interesse, auch mehr Know-how überzukommen. Weil sie, denke ich, auch in den Ausbildungen, die es bis jetzt gibt, in der Pflege, halt auch nur am Rand etwas mitbekommen von der alten Pflege. Also ich glaube, das ist eben auch von den Ausbildungen her schon so gesteuert gewesen. Man hat schon dort signalisiert, es ist viel attraktiver im Spital zu arbeiten und es ist halt die bessere Leistung, wenn man bei einer schwierigen Vene kann eine Infusion stecken kann, als wenn man einen dementen Patienten pflegen kann. Und ich glaube, auch dort muss das Umdenken bereits anfangen. Oder?
Sie haben Ausländerinnen und Ausländer noch angetönt. Wieso ist das ein Problem?
Also ich nehme das nicht als ein Problem wahr. Ich glaube, es ist etwas, wo wir einfach aufmerksam sein drauf, weil die Leute kommen aus einer anderen Kultur, wo man anders mit den alten Menschen umgeht, wo man andere Maßstäbe anlegt, was ist eine gute Betreuung. Und da müssen wir schauen, haben die Leute verstanden, was bei uns wichtig ist.
Wenn ihr, wo in dem Ganzen hineinsteckt, könntet sagen, Wunschliste, wie müsste es denn sein? Was würdet ihr wollen? Elsbeth Wandler, Geschäftsführerin vom Berufsverband vom Pflegepersonal.
Wunschliste in Bezug aufs Personal?
Ja.
Ja, ich will natürlich einen Personalschlüssel, der der Komplexität der Geriatrie gerecht wird. Also das heisst, mindestens gleich viel diplomiertes Pflegepersonal, wie wir in einer Akutmedizin haben. Das scheint mir unabdingbar.
Wie könnte man es machen?
Ja, jetzt muss ich natürlich schon sagen, wir müssen wieder zurückkommen zu den Wertvorstellungen von unserer Gesellschaft. Man muss eben die Bedeutung von der Langzeitpflege auch in der Gesellschaft heben. Damit das auch, weil das schlägt auch auf das Personal nieder. Die haben das Gefühl, sie sagen weniger wert, wenn sie in der Geriatrie arbeiten. Und wir müssen auf dieser gesellschaftlichen Ebene einsetzen.
Ruth Baumann.
Also das Wort Langzeitpflege sagt eigentlich schon alles. Wir sind eine Gesellschaft, die überhaupt keine Zeit mehr hat und das Leben eigentlich nur noch wahrnimmt als letzte Gelegenheit, möglichst viel rauszupressen. Und da sind demente Menschen, die sehr viel Zeit brauchen oder überhaupt pflegebedürftige Menschen, auch behinderte Menschen, die einen erhöhten Zeitbedarf haben, stehen in dieser Gesellschaft per se immer quer. Also eigentlich zeigt sich an ihnen und an den Problemen, die wir mit ihnen haben, überhaupt ein Grundproblem, das wir als Gesellschaft eigentlich teilen. Wir wollen nicht mehr pflegen, sei das Kinderpflege, Alterspflege, Selbstpflege. Und es ist nicht nur ein Nicht-Wählen, sondern ich denke, es ist vor allem auch, wir haben Rahmenbedingungen, die das immer weniger auch zulassen.
Konkret?
Also, dass wir unter einem gesellschaftlichen Druck auch sind, zum Beispiel der enorme Spardruck, den wir haben im Gesundheitswesen, immer schneller müssen arbeiten. Und man kann, die Durchlaufzeit, zum Beispiel in einem Akutspital, ist so viel schneller geworden, aber ein Mensch kann ich nicht immer noch schneller waschen. Das geht einfach nicht. Und darum fängt man dann nachher an, auch, man hat keine Zeit mehr, jemand das Essen einzugeben. Dann gibt man ihm statt, dass man ansitzt und mit ihm isst, gibt man ihm eine Sonde. Man hat keine Zeit unter Umständen, mit jemandem auf den Topf zu gehen. Das heisst, man zieht ihm viel früher Windeln an. Also wenn man alles unter dem Aspekt ist, Effizienz. Und unsere Gesellschaft lebt ganz stark von dem Fetisch. Eigentlich, es muss möglichst alles effizient, rational und schnell sein.
Ist aber eigentlich ein bisschen betrübender Ausblick, weil so schnell wird sich die Gesellschaft nicht ändern, oder?
Ich möchte hier gerade das Votum von Frau Baumann aufnehmen. Und zwar in die Windeln stecken, hat ja auch etwas mit Ethik zu tun. Und dass Pflegende lernen müssen oder vielleicht sich das Wissen angeeignet haben, Rücksicht nehmen auf das Bedürfnis des alten Menschen, hat auch etwas mit Empathie zu tun, aber auch mit einem hohen Ethikwert, der von dieser Person, die pflegt, ausgeht. Und das zu vermitteln in einem Team, ist eine hohe Anforderung an Führung.
Da sagen aber viele, also ich habe mit Pflegerinnen geredet, die sagen, ich wüsste schon, wie es geht, aber eben, der Zeitdruck, es geht gar nicht.
Ja, und da kommt halt, die Finanzen kommen halt da auch ins Spiel, das muss man schon sehen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren immer über die Pflegefinanzierung diskutiert, wie teuer die alten pflegebedürftigen Leute in die Gesellschaft kommen, was die für ein Risiko sind für unsere Jungen, das ist ja furchtbar. Und ich sage immer in dieser Diskussion, die Leute sind nicht 80 und dement geboren worden. Die haben ein Leben gehabt, die haben in diesem Leben sehr viel gemacht für die Gesellschaft, die haben ihren Beitrag geleistet und wir müssen uns wieder das bewusst werden, wenn wir sie pflegen und sie in dem dann die Abhängigkeit und die Bedürfnisse haben an die Gesellschaft.
Aber eben, es geht darum, dass wir uns ein anderes Menschenbild machen oder einen anderen kulturellen Umgang überhaupt mit uns selber und unsere Werte ändern.
Ich glaube, das merkt man ja auch im Sprachgebrauch, den wir heutzutage haben. Man will so ein Bild erwecken, dass wir gar keine kranke alte Menschen mehr haben. Man sagt, Alter, das ist einfach ein weiteres Lebensalter, aber es hat nichts mit Kranken zu tun. Aus allen Pflegeheimen sind heute Residenzen geworden, aus den Patienten sind Bewohner geworden, im Spital sind aus den Patienten Kunden geworden. Also wir verdrängen das Bild, dass wir eigentlich krank und pflegebedürftig könnten sein. Und das Wort Patient ist eigentlich ein sehr schönes Wort, oder? Das akzeptieren wir nicht mehr. Und mit dem, dass wir sagen, das sind ja eigentlich alles Bewohner, sind quasi gesunde Alte, ist es auch nicht zu verwundern, dass man dann nicht bereit ist, einen entsprechenden Schlüssel an Personal zu bewilligen.
Gut. DRS 1, Sie hören das Doppelpunkt Forum zum Thema Alterspflege zwischen Aufopferung und Übergriff. Sie können uns ab jetzt anrufen. Und zwar wollen wir von Ihnen daheim wissen, was Sie persönlich für Erfahrungen machen bei der Pflege von betagten Menschen. Vielleicht sind Sie jemand Angehöriges, der selber jemand pflegt und können uns sagen, wo Sie zum Beispiel an Grenzen stoßen. Vielleicht haben Sie ein Erlebnis im Zusammenhang mit dem Heim zu erzählen. Vielleicht helfen Sie als Freiwillige noch immer mit und können berichten. Oder vielleicht haben Sie auch ganz einfach eine Frage an unsere Expertenrunde. 0848 440 222, das ist die Nummer ab jetzt zum Anrufen. Die Joschi Kühne nimmt das Telefon ab. 0848 440 222. Sag mir einmal schnell, wer bei uns in der Runde sitzt. Es ist das der Roland Kunz, Chefarzt von der Geriatrie im Spital Affolteren. Es ist das Ruth Baumann-Hölzle, sie ist Ethikerin. Es ist das Elsbeth Wandeler, Geschäftsleiterin vom Schweizer Berufsverband vom Pflegepersonal, ist auch lange in der Spitex gewesen. Und Silva Huber von der Unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter. Sie ist Gerontologin und lange Zeit Heimleiterin gewesen. Silva Huber, die Unabhängige Beschwerdestelle fürs Alter. Wir haben schon ein bisschen gehört davon. An ihrer Stelle meldet man sich, wenn es Konflikte gibt, sei das im Bereich von der Betreuung, Finanzen, Wohnen, Zusammenleben. Und wo können alle Institutionen, Angehörige, alte Menschen selber. Und ihre Stelle, die wird von pensionierten Fachleuten betreut, die tut dann vermitteln. Sie selber arbeiten an vorderster Front. Wenn sie jetzt um die Häufigkeit der Beschwerden geht. Was würden Sie sagen, über was beschwert man sich am meisten? Ist es Gewalt?
Die nimmt sich zu, jetzt mit den ganzen Presseartikeln und der ganzen Thematisierung. Aber sehr viel sind es Unsicherheiten oder Problematiken im Heim, nicht verstehen. Oder dass ich
zum Beispiel, können Sie konkret ein konkretes Beispiel
nennen? Ja, zum Beispiel gerade war jetzt eine Anfrage, Pflegeassistentin allein auf der Nachtwacht, die hat angefragt, was sie machen muss. Es sei keine Pflegende da, ob das zulässig sei. Das kann jetzt ein Problem sein. Oder es kann sein, dass sich ein Kind am Geld der Eltern vertun hat. Und wir müssen natürlich eine Beistandschaft beantragen, nach gründlicher Abklärung, was da war. Oder es könnte Probleme sein mit der Rechnung im Heim, als die Leute zum Beispiel nicht an Übung von Informationen gegangen sind über ein Abrechnungssystem, zum Beispiel RAI-Röcke oder BESA, das nicht verstehen und dann das Gefühl haben, ja, meine Eltern brauchen ja gar nichts. Dann heisst das für uns, wir müssen im Heim nachfragen, wie ist das mit der Pflege, was beinhaltet das, wir müssen das Taxisystem gut kennen, wo das läuft, und dann die Angehörigen aufklären oder im Dialog so zusammenbringen, dass Verständnis und das Vertrauen wieder da ist.
Aber höre ich richtig, es geht viel mehr
viel um Finanzen, Geld. Aber nicht nur.
Ja, Ruth Baumann-Hölzli.
Also wie Sie auch jetzt gerade gesagt haben, es geht sehr viel ja auch um Dialog und Gespräch. Und ja, was für Gesprächsstrukturen hat zum Beispiel ein Heim? Und da leben wir natürlich enorm breites Spektrum jetzt auch bei Dialogethik, was die Institutionen bereit sind, an Strukturen in einem Heim einzuführen oder auch in einem Spital, um zum Beispiel mit schwierigen Situationen umzugehen, wie das Spannungsfeld von Freiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Risikoverminderung bei einem Bewohner.
Nur schnell, das ist eins von den Sachen, die ihr macht. Ihr probiert Strukturen zu schaffen in Institutionen, wie man sich ethisch verhalten soll. Können Sie noch ein bisschen genauer erzählen, was ihr dort genau macht? Was probiert ihr zu institutionalisieren?
Also wir bauen eigentlich mit dem Personal in einer Institution selber bauen wir quasi Gesprächsstrukturen auf, damit eben jede Person, die involviert ist mit der Bewohnerin oder einem Bewohner, sagt, dass von der Putzfrau bis zum Chefarzt kann, wenn er oder sie quasi ein Problem wahrnimmt, ein ethisches Problem, dass sie dann zum Beispiel kann eine Gesprächsrunde einberufen. Oder dass man zum Beispiel sagt, man darf keine Zwangsmassnahmen verfügen, ohne dass das wirklich voran breit abgestützt worden ist und nicht einfach jemand selber. Das kann es einmal geben in einer Extremsituation, aber dass normalerweise zum Beispiel Zwangsmassnahmen nicht einfach verfügt werden von einer Person, sondern dass man ganz genau anschaut, hat man wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um jetzt die Zwangsmassnahmen können zu vermeiden, um dem Mensch, der jetzt unter Umständen eben gefährdet ist, kann gerechter werden.
Roland Kunz, in der Geriatrie im Alltag, hat man da immer die Möglichkeit, noch einen Kreis zusammenzurufen und sich jetzt zu überlegen, soll jetzt gelten, die Freiheit oder das Risiko, oder soll jetzt jemand zwingen oder nicht? Hat man die Möglichkeit überhaupt im Alltag?
Wenn man will, ja. Also ich glaube, es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und wir bemühen uns sehr, die Möglichkeit zu schaffen. Also wir haben auf der einen Seite institutionalisiert, dass wir jede Woche für eine Abteilung Fallbesprechung machen, wo wir wirklich schwierige Situationen, die das Team beschäftigt, von der pflegerischen Seite, von der medizinischen, von der psychologischen Seite anschauen. Und daneben haben wir das Angebot auch von so ethischen Fallbesprechungen. Es braucht aber auch gewisse Strukturen, die das dann auch ein bisschen kanalisieren, dass man gar nicht automatisch irgendwelche eben so Zwangsmaßnahmen, wie es Frau Baumann gesagt hat, kann durchführen, sondern es muss eigentlich zuerst ein Gespräch stattfinden, wo die Angehörigen mit einbezogen sind, dass man überhaupt so einen Entscheid trifft.
Ja, aber manchmal pressiert es doch. Angenommen, ist es vielleicht ein bisschen grusig, aber jemand macht in die Hose und weigert sich wirklich, sich sauber zu machen. Da pressiert es doch und da kann man doch nicht noch lange zuerst miteinander im Kreis diskutieren, soll man jetzt dieser Person die Freiheit lassen, mit dem Risiko, dass es vielleicht eine Infektion oder so gibt, oder soll man sagen, so, jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, dass das sauber wird.
Also es pressiert in erster Linie, dass wir die Angehörigen einbeziehen und denen das erklären. Weil die grosse Gefahr ist ja, dass wenn wir in so einer Situation auf den Patienten Rücksicht nehmen und sagen, jetzt warten wir, vielleicht in zwei Stunden geht es besser. Und in dieser Zeit kommen die Angehörigen auf Besuch, dann läuten sie wahrscheinlich dann rein und sagen, das ist Vernachlässigung und er läuft ja mit vollen Hosen um und man tut es nicht einmal wechseln.
Passiert das viel?
Das kommt, wenn wir nicht wirklich dem vorbeugen und die Angehörigen direkt darauf ansprechen, besteht die Gefahr sicher relativ häufig.
Wie viele Angehörige, Silva Huber, beschweren sich bei ihrer unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter, dass sie sagen, die im Heim schauen nicht recht?
Das gibt es immer wieder. Und dann merkt man halt, dass auch die Angehörigen sehr schwierig können, sich sagen, dass ich jetzt sehr offen will. Wenn die Anforderung als Pflegepersonal zu hoch wird, dann muss man schon sehen, was ist Bedürfnis, was kann man dem Patienten zumuten. Für mich hat das auch etwas zu tun mit persönlicher Freiheit vom Patienten. Und der alte Mensch verliert sehr schnell seine Freiheit, sobald er in Institutionen ist. Ich will aber noch an einen anderen Ort hinhängen. Ein Heim hat die Möglichkeit, Strukturen zu schaffen für einen Dialog. Und ganz wichtig ist von der Leitung oder von den Vorständen her, dass Richtlinien oder Modelle erarbeitet werden, wie der Patient oder die Angehörigen können an welche Ansprechpartner gehen. Sie müssen den Weg kennen vom Dialog, sie müssen wissen, wer ist zuständig für meine Mutter, wo ist eine Ombudsstelle für im Heim zum Beispiel.
Und wer ist das im Normalfall?
Also im Normalfall ist das die Pflegeverantwortliche und wenn es dort nicht gibt, geht man halt zu der nächsthöheren Instanz. Aber bitte nicht einfach über einen Gang jemanden, der daherkommt, der ist eine Gehilfin und die gibt Auskunft und hat nicht Kompetenz dazu.
Wir haben einen Anrufer bereits dran. Es ist das Frau Müller, Alice Müller aus Bern. Guten Abend, Frau Müller. Ist nicht Frau Müller. Hallo? Also,
Karin, ich darf da schnell eingreifen.
Gut.
Es hat verschiedene Telefone gegeben. Aha. Ich möchte schnell situieren. Viele Leute sind begeistert davon, dass das Thema jetzt wirklich angegangen wird. Es gibt Leute, die anrufen, sich nicht selber wissen wollen. Sie haben selber Erfahrung gemacht. Es geht so vom Spektrum, man soll nicht Windeln sagen, sondern einlagen. Das ist sein. Es gibt aber auch Leute, die darüber froh sind, dass man es überhaupt thematisiert. Wir haben jetzt eine Frau da, die will aber nicht, dass man ihren Namen sagt. Sie hat Erfahrung gemacht, ist eine Fachkraft aus Deutschland, hat selber grosse Erfahrung in der Pflege und sie würde jetzt gerne erzählen, warum das sie verschiedene Mal gegründet worden ist.
Danke. Guten Abend.
Guten Abend, Hirsch. Also ich bin eine Pflegefachkraft aus Deutschland. Ich habe mehrfach in der Schweiz in Pflegeheimen gearbeitet. Ich bin speziell für Geriatrie ausgebildet und habe eben mit meinem Wissen, wenn ich das eingebracht habe, die Erfahrung gemacht, dass man das gar nicht wissen wollte, dafür nicht die Zeit hat. Zum Beispiel, wenn Bewohner Schluckstörungen hatten und so. Das ging dann einfach nicht, dass man darauf eingeht, weil die Rahmenbedingungen das nicht hergegeben haben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn gerade für demente Bewohner man sich Zeit nimmt, dass die auch in dieser Situation Vertrauen zu den Pflegepersonen fassen können und die auch auseinanderkennen, auch wenn sie es nicht sagen können. Aber oftmals sind halt die Rahmenbedingungen einfach so, dass es nicht zulässig ist, sich die Zeit zu nehmen. Man kriegt Druck und man kriegt gesagt, du brauchst zu lang, wir können das nicht so. Wenn jeder so arbeiten würde wie du, wenn jeder so lang brauchen würde, da zählt nicht, ob es dem Bewohner gut geht. Es zählt auch nicht, wenn Angehörige sich beschweren, da wird es öfters eher als Druck als Hilfestellung empfunden.
Und bei Ihnen hat es so wie geführt, dass man Ihnen gekündigt hat, mehr als einmal?
Ja, also eben das hat zu Situationen geführt, wo man gesagt hat, nee, so können wir nicht schaffen, wir können das nicht tragen, wir müssen durchkommen mit unserem Sach. Und ich bin eben auch schon im Alter von nahezu 50 Jahren, habe 25 Jahre Pflege auf dem Buckel, da ist mir zu teuer heutzutage in einem Schweizer Pflegeheim.
Danke Ihnen vielmals
also,
für die...
Das spielt eben auch eine Rolle, wie hoch ist die Bezahlung, darf die Bezahlung sein für eine Pflegekraft. Und deshalb stellt man oftmals wenig oder unausgebildete Leute ein.
Danke Ihnen vielmals für Ihren Beitrag. Ich möchte gerade das Stichwort Alter in die Runde geben und die Frage eben, wer soll pflegen? Ich habe verschiedene Mal gehört, dass es eigentlich gut wäre, man hätte ältere Leute in der Pflege, die Lebenserfahrung haben, die vielleicht auch besser dann können, gerade mit schwierigen Situationen umgehen, als jetzt jemand ganz Jungs. Roland Kunz.
Ich glaube nicht, dass man so einfach kann sagen, dass es einfach eine Frage vom Alter ist, dass man könnte sagen, junge Leute können nicht gut alte Menschen pflegen und umgekehrt. Ich glaube, es ist wirklich auf der einen Seite Frage, mit welcher Motivation schafft jemand in dieser Arbeit. Also wenn jemand bewusst das gewählt hat, im Bereich von der Altenpflege zu arbeiten, dann hat er ganz eine andere Motivation, als wenn es eben jemand ist, der merkt, ich mag irgendwo vielleicht im Akutbereich nicht mithalten oder dort kann man mich nicht brauchen und dann bleibt man halt nicht mehr anders übrig als in der Altenpflege. Also ich glaube, die Motivation und die Ausbildung sind wesentlicher als das Alter.
Aber das, was wir jetzt gerade gehört haben von dieser Hörerin, das ist Fakt, das kann passieren, dass einem gekündigt wird, weil es dann eben heisst, du bist zu langsam dabei, wüsste man eigentlich, wie man müsste umgehen, gerade mit den alten Leuten.
Also ich habe das selber jetzt nicht erlebt, weil bei uns im Heim war es so, dass man Zeit nehmen durfte und vielleicht der Glücksfall genügend Personal können anstellen. Das ist eine Frage der Finanzen. Aber sicher ist jedes Heim froh, wenn jemand exakt pflegt. Muss aber im Team gut dokumentiert sein, es muss begründet sein und vor allem besprochen. Und ich denke, das ist sicher auch zum Weitergeben, Frau Wandler, wie Sie das sehen im Pflegealltag, die Ausbildung, die Empathie und alles, was zu einer guten Fachkraft kommt.
Elsbeth Wandler vom Pflegefachverband.
Also ich kann das nur bestätigen und ich denke, in so Situationen, wie wir es jetzt gehört haben, ist eben Teamkultur entscheidend. Also wie schaffen die Leute miteinander? Wie können die das besprechen? Ich möchte das aufgreifen, was der Herr Kunz hat gesagt, macht man mal ein Fallbeispiel in so einer Situation, tut man das mal im Team an? Oder hat man eben so einen Dialog aufgebaut innerhalb vom Heim, wo man so Situationen kann anschauen kann? Also ich denke, das ist letztlich eine Führungsfrage. Also das muss ich einfach sagen, da habe ich die Erwartung an die Pflegedienstleiterin, dass sie sich ihrer Führungsverantwortung bewusst sind und die wahrnehmen.
Ruth Baumann, wenn Sie als Ethikerin in diesen Heimen unterwegs sind, in diesen Institutionen, auch als Sie jetzt noch eins von dem, was wir gehört haben, geraten so Sachen auch an Ihres Ohr, dass es heisst, es geht einfach nicht? Oder wie ist das, wenn die Ethikerin kommt, dann nachher macht man gute Miene? Wie funktioniert das? Können Sie sich so etwas vorstellen, was jetzt die Hörerin erzählt hat und offenbar wirklich erlebt hat?
Also ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Heime. Man kann die Heime weder im Guten noch im Schlechten einfach in einen Topf hineinwerfen. Aber es ist nicht so, dass jetzt einfach der Ethiker oder die Ethikerin von außen kommt und dann weiss, wie es geht, sondern was wir eben machen, ist ganz bewusst mit diesen Organisationen wirklich Strukturen aufbauen. Ethik und die Gespräche über schwierige Situationen, das sind nicht einfach ein paar nette Kaffeekränzchen oder jetzt reden wir noch schnell, sondern dort werden wirklich Strukturen aufgebaut, wo man eben so Situationen vorwegnimmt, die wir auch voran besprochen haben, damit man nachher, wenn eine Situation da ist, auf verschiedene Mechanismen auch zurückgreifen kann. Aber ich will einfach das vom Geld nochmal aufgreifen. Und zwar gerade jetzt, wo wir so viel über unglaubliche Beträge reden, was wir in dieser ganzen Bankenkrise haben. Und ich weiss, mir ist fängt müde, das überhaupt zu hören. Aber für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Wie wir jetzt jahrzehntelang darüber geredet haben oder darüber reden, wir haben kein Geld für die Langzeitpflege, wir müssen dort überall sparen. Und jetzt plötzlich kann man für ganz andere Gesellschaftsfelder Milliarden einfach locker machen. Und ich denke, das ist ein Ausdruck von einer Wertschätzung und von einem Wertprofil von unserer Gesellschaft, wo deutlicher nicht könnte sein.
Ja, ich will zwei Sachen auch noch dazu sagen, um das wirklich noch unterstreichen, was Frau Baumann gesagt hat. Ich bin schon seit vielen Jahren in öffentlichen Institutionen tätig, wo man immer eine vorgesetzte Stelle hat, wo dann meistens irgendeine Delegiertenversammlung oder eine Betriebskommission oder ein Gemeinderat, ein Stadtrat oder etwas ist. Und das Erstaunliche ist ja, dass die vorgesetzten Stellen sich eigentlich nie interessieren für die Arbeit, die in diesen Institutionen geschieht. Sondern die einzige Frage, die immer an diesen Sitzungen kommt, warum sind da wieder 3% teurer geworden? Und dann muss es doch Möglichkeiten geben, das in den Griff überzukommen. Also es ist, denke ich, wirklich eine gesellschaftliche Haltungsfrage, dass man nur noch sich an den Zahlen festhält und dass man höchstens noch definiert, was die Pflege von einem alten Menschen wert sein. Und da probiert man, dass der Betrag immer weiter oben runterzuholen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel zu dem, was die Frau gesagt hat am Telefon, die gesagt hat, wegen Patienten mit Schluckstörungen, wo es halt viel Zeit braucht zum Ernähren. Ich finde es sehr bezeichnend, dass in einer Zeitschrift von amerikanischen Spitaldirektoren hat es eine Untersuchung gegeben, wie viel Geld das man spart, wenn man Patienten mit Schluckstörungen Sonden gibt und die über die Sonden ernährt und nicht mehr eben halt mühsam eine Stunde lang nebendran sitzt. Und er hat gesagt, etwa 40% Kosten könnte man sparen, wenn man allen mit Schluckstörungen eine Sonde gibt. Und das erzeugt einen enormen Druck, solche Zahlen.
Spüren Sie das konkret? Kommt jemand mit einer Studie und sagt, du, Sonde zu verfahren?
Zum Glück noch nicht, aber wir erleben es ja so, dass es immer einfach ein paar Jahre Verzögerung gibt, wenn das von Amerika zu uns kommt.
Silva Huber.
Herr Kunz hat gerade etwas angesprochen. Eine Magensonde. Das gibt Widerstand bei den Leuten. Wenn die gerade in einer Demenz nicht mehr schmecken können, nicht mehr die Sinne wahrnehmen, was ist das? Ein Äppchen. Es wird einfach etwas abgedrückt, 2 Minuten, nachher ist er anonym im Bett. Aber wenn derjenige darf ein Fingerfood in die Hand nehmen, weil er halt nicht mehr mit Löffel und Gabeln essen kann und darf ein bisschen kosteln beim Essen, ist das für mich ein Wohlgefühl für einen Patienten. Aber das braucht eine Umstellung in der Küche. Der Koch muss bereit sein, Fingerfood zu kochen. Das Heim muss 2-3 Menü mehr machen, wahrscheinlich. Und das ist teuer. Aber ich denke, ein Heim, das gut geführt ist und die Direktion das versteht, bringt das her. Und das gibt Zufriedenheit und viel weniger Aggressionen. Auch von Seiten des Patienten.
Elsbeth Wandler, Sie nicken.
Also ich bin absolut einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben. Ich möchte aber noch einmal auf das Geld zurückkommen. Weil das ist wirklich ein Kernthema in der Langzeitpflege. Ich habe auch mal bei uns auf der Geschäftsstelle die Anfrage bekommen von einer Pflegenden, die gesagt hat, sie sei vor der Frage konfrontiert worden, was jetzt weniger kostet, wenn man einem Patienten eben eine Einlage wechseln und eine trockene her tun, oder wenn man eine Lösung eben in die Hose machen und dann nachher waschen, was dann am Schluss eigentlich billiger sei. Und solche Diskussionen werden geführt. Alles unter dem Deckmantel von Finanzen. Wir müssen wirtschaftlich sein. Und das finde ich, also das finde ich so etwas grauenhaft. So, nur schon, dass man so eine Frage stellt.
Und was absolut untergeht, eben bei der Finanzkommission, ist ja das Gespräch, was sind uns die Menschen wert? Es wird ja unglaublich viel, auch wäre möglich und ist auch möglich, wenn man sich kann Zeit nehmen kann, wenn man Biografien miteinander kann abschliessen kann, wenn man miteinander das Leben nochmal kann erzählen kann. Wenn man hört, was der Mensch ist, das ist auch ganz etwas Faszinierendes. Es ist ja, wir haben immer das Bild, nur vom Heim, wo das absolut jenseits und wo man gar nicht anwählt. Aber wenn man mal genau anschaut in ein gut geführtes Heim, was da möglich ist, auch an Kernmenschlichkeit, wo uns ja letztendlich auch zu Menschen im eigentlichen Sinn auch macht.
Vielen Dank, Ruth Baumann-Hölzli. Dir sagt, Sie hören das Doppelpunkt Forum. Es gibt jetzt Nachrichten. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Gespräch mit Ihnen zu Hause auch zum Thema Altenpflege. Von der Aufopferung bis hin zur Überforderung oder eben auch zum Übergriff. Es gibt noch eine Telefonnummer durch, wo Sie können anrufen, mitmachen, selber Fragen stellen zum Thema 0848 440 222. 0848 440 222. Und wir werden sicher in der zweiten Stunde dann das Thema Angehörige noch ganz stark anschneiden.
Doppelpunkt. Forum.
Respekt vor dem Alter, das tönt zwar wahnsinnig schön, schöner aber wäre es, man würde die Haltung auch leben. Langzeitpflege, das ist ein Thema, das nicht mehr tabuisiert sein soll. Wir haben in der ersten Stunde davon geredet. Altenpflege, Langzeitpflege ist ein Tabu, weil es eben eine Frage ist für Leute, die nicht mehr in die Gesellschaft passen, weil sie nicht mehr können funktionieren selber. Man muss sie pflegen. Pflege kostet, Pflege braucht bestimmte Geduld, braucht Einfühlsamkeit. Das sind Sachen, die man mit Expertinnen und Experten diskutiert. Karin Frey stellt Ihnen die Experten vor.
Mit dabei ist der Roland Kunz, er ist Chefarzt von der Geriatrie im Spital Affoltern. Dann dabei ist Ruth Baumann-Hölzli, sie ist Leiterin vom Institut Dialog Ethik und Mitglied von der Nationalen Ethikkommission. Dann Elsbeth Wandler, Geschäftsleiterin vom Schweizer Berufsverband vom Pflegepersonal, und Silva Huber von der unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter. Joschi Kühne, das Telefon schellt.
Das Telefon schellt. Viele Leute, ich darf es gerne nochmal sagen, unterstützen eben das Ansinnen, dass man über das redet. Und das kommt natürlich auch immer viel von Menschen, die nicht wollen, dass man ihren Namen sagt, weil sie eben Eltern und Angehörige in der Pflege haben und zum Teil in verschiedenen Pflegehäusern haben und dort schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber es gibt jetzt eine Frau, das ist Madeleine Schenk aus Kloten, wenn nicht alles täuscht, ja, aus Kloten. Madeleine Schenk hat ihre Frage.
Guten Abend, Frau Schenk.
Grüezi, Frau Frey. Ich wollte eigentlich nur etwas einbringen. Und zwar ist das gewesen, wo meine Mutter hat den Fuß gebrochen hatte und hat dann nachher in die Reha haben. Und dann hat man gesagt, sie sind austherapiert. Und das finde ich auch ein bisschen heftig. Wenn dann jemand älter einfach quasi austherapiert ist.
Was hat das denn für Sie bedeutet?
Also für mich ist das ziemlich heftig gewesen, eigentlich zu verstehen und damit umzugehen.
Also quasi jetzt kann man mit Ihrer Mutter nicht mehr anfangen? Oder wie haben Sie das interpretiert?
Sie hat dann einfach gesagt, sie muss jetzt ins Pflegeheim.
Mhm.
Also sie hat dann von dort aus gerade nicht mehr können heim. Und das ist, wie soll ich sagen, also es ist alles zusammen miteinander ziemlich viel gewesen. Also austherapiert, nicht mehr heim. Wohnung auflösen, ja.
Was ist das, was Ihnen dort aufgestoßen ist, dass Sie allein gelassen sind? Oder was ist das, was Ihnen so zu arbeiten gemacht hat?
Und dann gerade auch noch mit der Suche von einem Platz fürs Heim wird ja auch sehr knapp, weil es keinen Platz hat.
Sind Sie gesucht und haben nichts gefunden?
Ja, ich bin sehr viel umgegangen, schauen und wie und was und wo. Wo vielleicht, wo ich hätte können sagen, da möchte ich gerne meine Mutter her tun. Und am Schluss hat man halt dann einfach müssen nehmen, was es noch gegeben hat.
Mhm. Wie ist die Situation jetzt?
Ja, es ist jetzt 10 Jahre her. Meine Mami lebt nicht mehr. Es ist einfach, für mich ist es einfach jetzt wichtig, dass ich vielleicht das auch einbringen kann, dass vielleicht auch von dieser Seite her ein bisschen menschlicher umgegangen wird. Und was da ihre Gesprächsleute gesagt haben, ist das mit diesen Pampers im Heim. Das habe ich auch sehr massiv gefunden, wenn jemand also nicht dement ist, wo man dann das auch macht.
Also Sie würden auch generell für mich Respekt plädieren?
Absolut.
Respekt auch gegenüber den Angehörigen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich weiss es nicht, da ist mir ja irgendwie nicht ganz, also mal, als ich mich dann ein bisschen gewehrt habe, bin ich schon ein bisschen mehr wahrgenommen worden. Aber sonst... Und dann ist es auch so gewesen, dort an dem Platz, wo sie dann angekommen ist, ist sie eigentlich sehr, mit sehr vielen dementen Leuten zusammen gewesen. Also ich habe dann dort die Frage gestellt, mit wem meine Mutter eigentlich könnte kommunizieren. Und das wäre für mich auch noch ein Punkt, wo man müsste anschauen, wo kommen die Leute hin? Also dass sie auch noch könnten mit jemandem, der jetzt nur behindert ist im Körperlichen, dass die könnten dann sich unterhalten mit noch jemandem.
Das war bei Ihrer Mutter dann nicht der Fall? Sie mussten einfach nehmen, was quasi offen war?
Genau. Also eigentlich nur das Personal und wenn wir bei ihnen waren.
Vielen Dank, Frau Schenk. Ja, ich gebe diesen Missstand quasi die Runde weiter und frage einmal, was man meint dazu. Ja. Danke vielmals und einen schönen Abend. Silva Huber, man muss nehmen, was gerade noch übrig ist.
Das ist relativ hart, der Ausdruck. Aber viele Leute kommen immer später, sind lang daheim und dann hat es leider nicht gerade ein freies Bett. Aber das könnte genau ein Fall sein für Duba, dass wir versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Warum ist das Heim das Beste für ihre Mutter oder ihren Vater? Oder ein Plätzchen miteinander anschauen. Manchmal kommen die Einsichten erst, wenn man nachher fragt, wie ist das daheim gewesen, was hat ihre Mutter, ihr Vater oder ihr Mann noch können. Und dann ist es wichtig, dass man wahrgenommen wird und nicht einfach das heisst, austherapiert, die Krankenkasse zahlt nicht mehr. Vielleicht könnten wir bei den Kassen intervenieren, dass es noch mehr Therapie gibt. Vielleicht ist genau die 2 Wochen, die es noch braucht, wichtig, dass die Patientin Lebensqualität hat, wenn sie wieder besser laufen kann. Und das braucht sie noch. Das ist kein Sonderfall, solche Anträge.
Also sagen Sie mir doch vielleicht ganz kurz zusammenfassend, die unabhängige Beschwerdestelle fürs Alter ist ein Ort, wo man sich hinwenden kann. Was empfehlen Sie den Leuten? Wohin sollen sie gehen, wenn sie genau so einen Fall haben und plötzlich mit etwas ganz Neuem konfrontiert werden, wo sie nicht wissen, wie sie damit sollen, umgehen sollen in Bezug auf das Alter?
Es gibt mehrere Ombudsstellen in jeder Stadt. Die haben unsere Adresse. Wir in Zürich sind unabhängige Beschwerdestellen fürs Alter. Wir helfen, diese Probleme zu lösen oder den Dialog anzubahnen.
Wer gibt es noch?
Das gibt auch Prosenektute, die Sie nachher fragen können. Die verweisen Sie wieder an uns. Dann gibt es den Ombudsmann der Stadt Zürich, der weist Sie auch an uns. Man kann auch über das Internet gehen, www.uba.ch.
Und national?
Gesamtschweizerisch. Das ist in jedem Kanton anders geregelt, aber die Ombudsstelle können Sie jeder grossen Stadt anfragen.
Gut, und sonst kann ich auch noch sagen, wir haben also eine Linkliste zusammengestellt bei uns auf der Webseite drs1.ch. Gehen Sie auf Doppelpunkt, dort finden Sie weitergehende Informationen. Elisabeth Wandeler vom Pflegefachverband.
Ich möchte noch etwas sagen zu dem Begriff Haustherapie. Das ist ein abscheulicher Begriff. Und ich sage immer, Leute, die vielleicht keine Therapie brauchen, keine medizinische, brauchen noch sehr viel Pflege. Und Pflege hat sehr viel Angebot in der Rehabilitation, wo die Leute noch, die eben dann Zeit haben, mit diesen Leuten lernen zu laufen. Und wenn sie nicht gerade heimgehen, muss man auch daran denken, dass es Tagesstrukturen gibt, wo sie hergehen. Übergangsheim sollte geben. Es gibt in Bern das Haus für Pflege, wo man die Leute her tun und ihnen die Zeit lassen, für vielleicht zu schauen, A, was für ein Heim, wenn ein Heim, B, vielleicht mit Spitex noch mal heim mit Unterstützung. Also ich denke, da muss man sich einfach Zeit nehmen. Das geht nicht über Nacht.
Wie ist denn das, während die Angehörigen zu wenig selber betreut und informiert?
Also
und wer müsste es machen?
Also ich würde sagen, zum einen ist es sicher Aufgabe, dass man es zusammen mit dem Hausarzt macht, anschaut, dass man die Spitex konsultiert. Da gibt es auch Beratungsstellen über Angebot von Übergangspflege. Also dass man oder auch zusammen mit dem Spitalarzt oder mit dem Arzt in der Reha. Also ich denke, da braucht es Gespräch, die Angehörigen, der Arzt und die Pflegenden.
Roland Kunz.
Wir kommen halt schon wieder ein bisschen auf Finanzen zu schwätzen, oder? Die ganze Geschichte mit der Reha ist eine Frage von der Finanzierung, wobei ich dort muss sagen, dass das häufig auch vielleicht ein bisschen falsch gewertet wird. Man hat eben das Gefühl, wenn man jemanden Eltern nicht in die Reha schickt, dann tut man ihm etwas vorenthalten. Ich mache die Erfahrung, dass so ein Rehabilitationsprogramm für viele ältere Leute eigentlich eher zu streng ist. Eine Morgentherapie, eine Nachmittagstherapie, das mögen sie gar nicht. Wenn man in einer Langzeitpflegeinstitution eine etwas langsamere Rehabilitation anbietet, dann sehr viele profitieren und ich denke, in vielen Heimen gehen bis zu einem Drittel der Patienten nach 2, nach 3 Monaten wieder heim. Sie haben einfach eine längere Reha-Zeit gebraucht. Aber was ich noch sagen wollte, wegen der Finanzen, die Problematik, Zeit haben, den Angehörigen die Informationen zu geben, die jetzt begleiten den Prozess, das werden wir immer weniger. Mit der Einführung von der Fallkostenpauschale, die auf 2012 droht, werden die Spitalaufenthaltsdauer
nachgehört. Das müssen Sie schnell erklären, Fallkostenpauschale versus...
Also bis jetzt ist es so, dass eigentlich pro Tag, wo der Patient im Spital ist, gibt es für das Spital einen Betrag plus auf einen Ort einfach dann einen Teil von der Leistung, also Pauschale. Und ab 2012 werden Krankheiten quasi in Gruppen eingeteilt, ganz grob nach ihrer Diagnose. Und wenn man ein einfaches Beispiel, wenn man einen Blinddarm gibt, dann einfach 2000 Franken. Wenn man den nach 2 Tagen schon draußen hat, dann rendiert es. Und wenn man erst nach einer Woche wieder draußen hat, dann rendiert er nicht. Also man übt damit Druck aus, das Spital auf und halt zu verkürzen. Und die älteren Menschen sind natürlich die, die dann am meisten unter Druck kommen, wenn die frühzeitig entlassen werden, also werden noch mehr Leute ins Pflegeheim entlassen in einer frühen Phase und es wird niemand Zeit haben, den Angehörigen auch ein bisschen Bedenkzeit zu geben, sich zu überlegen, in welches Heim will ich jetzt gehen. Und ich will daraus folgen, das Wichtigste ist, dass die Angehörigen eben auch frühzeitig sich anfangen, Gedanken machen, wo würde ich meine Mutter, meinen Vater angeben, welches Heim, wo würde es mir gefallen und dass man in Ruhe kann schauen kann, nicht erst dann, wenn man unter Druck ist.
Und das kommt mit dieser neuen Kostenberechnung und dann braucht es was? Noch mehr Personal und noch mehr Freiwillige vor allem?
Nein, ich denke, es braucht, dass man sich erst mal voraus schon Gedanken macht, wohin will ich gehen, wenn ich mal auf Pflege angewiesen werde. Und auf der anderen Seite werden wir neue Angebote brauchen in den Pflegeinstitutionen im Sinne von Übergangspflege, also dass die Leute wirklich für eine beschränkte Zeit dort sind und dann von dort aus vielleicht wieder heim können.
Danke vielmals, Roland Kunz. Ich werde das Wort einer weiteren Hörung geben, und zwar der Frau Hildegard Thieni. Guten Abend, Frau Thieni.
Guten Abend. Ich möchte auf 2 Punkte hinweisen. Ich habe die Erfahrung jetzt gerade gemacht, dass mir beide meine Eltern die Heime dürfen pflegen. Da bin ich sehr dankbar. Und aber jetzt gerade vom Spital her zu wenig darauf hingewiesen worden sind oder eigentlich gar keine Unterstützung haben in Bezug, woher kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe aussen brauche. Also wenn ich die Pflege nicht alleine kann übernehmen. Oder das eigentlich einfach nicht drin liegt, oder? Und da haben wir das ganze Netz, wenn ich also selber aufbauen und zusammensuchen, bis ich freiwillig Helfende hatte, Hospizleute hatte, Spitex und so weiter. dass da irgendwo, dünkt mir, eine Lücke drin ist, wo man noch müsste mehr ausbauen. Wir sind in unserem Fall sehr ganz plötzlich mit dieser Situation konfrontiert worden, sind beide ältere Teil onkologische Patienten gewesen, wo dann eben nachher einfach ganz intensive Pflege gebraucht haben. Und der zweite Punkt, den ich möchte sagen noch, ist, dass die Hausärzte meines Erachtens viel zu wenig auch Informationen geben können. Auf Bezug, auf Hilfe, die ich holen kann.
Darf ich noch schnell fragen, sind Sie selber in der Pflege, denn wenn Sie so überfallen wurden, sind damit auch an Grenzen gekommen? Sie sehen, jetzt mag ich nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall. Weil mein Problem war noch, dass ich bei meinen Eltern auf 300 Kilometer Distanz noch war. Und wir haben auch nicht gewusst, wie lange das eben auch geht. Oder? Und darum habe ich einfach wirklich Leute gebraucht, die mir 24 Stunden die Pflege abdecken können, auch wenn ich nicht da bin. Und dort, denke ich, ist wieder der finanzielle Punkt auch noch. Also ich habe nicht Anspruch gehabt auf 24 Stunden eine diplomierte Fachfrau, sondern ich habe noch Leute gebraucht, die im Vater im Fall, der nach der Mutter gestorben ist, alleine war und eben auch Leute gebraucht hat, zum Beispiel, die einfach auch mal da sind oder fürs Mittagessen eingehen oder in der Nacht am Schluss zum Beispiel auch, oder? Vielen Dank. Und da möchte ich einfach ganz, ganz fest auch darauf hinweisen, dass die freiwilligen Helfenden so einen unwahrscheinlichen Nutzer können sein in dieser ganzen Situation. Also nicht nur einfach als Hilfe, sondern eben auch aus finanziellen Gründen, oder?
Und die haben Sie einfach gefunden, die freiwillig helfen da nicht, oder?
Nein, aber ich muss sagen, ich habe dann über eine Hospizgruppe am Schluss ganz, ganz gute Leute gefunden und wir haben gerade gestern Sitzung gehabt, wir sind jetzt gerade einen Palliativtag am Vorbereiten, wo es wieder um die freiwillig Helfenden geht und dem möchte ich grossen Wert geben, oder?
Vielen Dank.
Das sind auch menschlich eben ganz, ganz liebe Leute noch, oder? Und einfach wieder der Wert vom Mensch hat, der im Mittelpunkt steht mit seinen Bedürfnissen, oder?
Danke vielmals, Frau Tieni. Ich gebe das Wort der Silva Huber von der Unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter. Lucke.
Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie im Spital dürfen fragen nach einem Sozialdienstrapport. Dort sitzt man zusammen und schaut an, was braucht unser Vater, Mutter oder wer es ist. Und wie komme ich zu diesen Diensten? Weil auch ein Sozialdienst kann helfen, vermitteln für Spitex oder freie Hilfe oder Übergangspflege. Und dann die Überforderung, denke ich, etwas ganz Wichtiges. Wenn man nicht von der Pflege ist, kann man sehr schnell an Grenzen kommen. 24 Stunden können auch wir alle, die aus diesem Sektor kommen, nicht gewährleisten. Und das gibt Überforderungen, kann auch zu häuslicher Gewalt führen. Im Endeffekt, wo man heute noch gar nicht gerne darüber redet. Aber mich denke es wichtig, dass die Hemmung von dem Eisberg ein bisschen abgebrochen wird und man Mut bekommt, über Gewalt zu reden, wo sehr viel versteckt ist und könnte Schande sein. Es ist keine Schande, über Gewalt zu reden, aber dann kommt die Hilfe, sobald man sich öffnet.
Gut, das Thema möchte ich gerne jetzt noch andiskutieren. Wir haben ganz viel jetzt über Heim geredet und über Schwierigkeiten, die es dort gibt. Sie alle haben mir im Voraus gesagt, ganz ein Haufen Probleme gibt es bei der Betreuung von dementen Leuten, wenn man vielleicht den Partner oder die Eltern oder so betreut, wenn es dort schwierig wird. Silva Huber, bei diesen Telefonen, die Sie bekommen, können Sie irgendwie abschätzen, wie da die Dunkelziffer ist oder wie viel Gewalt das es im privaten Bereich gibt?
Das ist noch zu wenig. Wir haben jetzt angefangen mit der Statistik. Das ist bei uns noch nicht ganz ausgerechnet. Aber ich denke, es ist viel grösser, als man eigentlich annimmt, weil es ist etwas versteckt.
Wie ist das jetzt? Also angenommen, wir verschlüpft haben oder es passiert etwas. Elsbeth Wandler, Sie haben lange Jahre in der Spitex gelebt. Was passiert denn mit Angehörigen, wenn es rauskommt?
Also ich würde sagen, für die Angehörigen ist das ganz eine schwierige Situation, weil sie haben ganz massive Schuldgefühle. Und darum können sie auch nicht darüber reden, das ist klar. Und als Spitex-Pflegende wird man dann sehr oft konfrontiert von so Situationen. Also man kommt ein bisschen dran her oder man stellt etwas fest und man muss dann probieren, im Gespräch zu schauen, was ist der Grund für die Überforderung. Und man muss auch dann eben nicht mit Vorwürfen, sondern sich überlegen, wie kann man die Leute entlasten. Und die Frau am Telefon hat das sehr richtig gesagt. Die grösste Herausforderung ist eben 24 Stunden nicht können schlafen zur Nacht oder nach 3 Stunden aufstehen, weil gerufen wird. Und dort muss man einfach sagen, dort muss man Angebote suchen. Da muss man halt eben auch mit Freiwilligen, das ist ein gutes Beispiel auch gewesen, wo es Einsätze gibt, aber eben auch mit Nachtstrukturen, wo die Leute mal schlafen können, solche Angebote anschauen und auch mit dem Arzt zusammen darüber reden. Das scheint mir etwas Wichtiges zu sein.
Hat es von diesen Angeboten Zentrum genug umeinander, frage ich die grosse Runde.
Ja, es hat immer zu wenig, das ist klar. Aber es hat auch, und ich denke, es gibt ganz viele Leute, die gar nicht wagen zu sagen, ich schaffe es nicht mehr, ich muss jetzt meine Mutter mal weggeben. Sie haben das Gefühl, ich bin immer verantwortlich, oder?
Warum traut man es nicht zu sagen? Warum darf man nicht aufgeben, Roland Kunz?
Also ich glaube, ein Problem ist, dass man den demenzkranken Menschen das ja nicht einfach so auf den ersten Blick ansieht. Also oft ist es so, dass Nachbarn alle sagen, ja, aber der sieht doch noch so gut aus und wie der noch mal laufen. Und man kann sich nicht vorstellen, was sich hinter den Mauern dann abspielt. Mhm. Was für eine Tragödie. Und mir kommt das Beispiel in den Sinn von einer Frau, wo mir mal im Vertrauen erzählt hat, und das passiert noch jemand, die man wirklich eine Vertrauensbasis hat und auch anspricht, sagt, ich kann mir vorstellen, in ihrer Situation kommen ein paar Grenzen, dass dann zum Beispiel kommen, oder? Dass sie mir erzählt hat, dann stehe ich nach 4-5 Mal auf und am Morgen um 9 Uhr habe ich einen Termin beim Coiffeur und wenn ich dann will, dass der Mann jetzt halt aufsteht, dass ich ihn anlegen kann, dass ich zur Zeit beim Coiffeur bin, dann sagt er, ja, ich weiss schon, du willst nur zu deinem Liebhaber, ich weiss, dass du schon lange einen Liebhaber hast, das kränkt dermaßen. Und wenn dann jemand halt sagt, okay, dann drehe ich jetzt auf den Schlüssel und schließe ich da ein, weil ich halte das nicht mehr aus. Mhm. Dann verstehe ich das. Dann ist es zwar eine Form von Gewalt, aber das ist durchaus eben auch wieder Überforderung, die zu dem führt, weil man schlicht allein das nicht mehr tragen mag.
Was soll man machen, wirklich in dem Moment, und wenn man vielleicht auch nicht so genau weiss, wo kann man Hilfe suchen, Silva Huber?
Dann würde ich mich primär mal an einen Arzt wenden, an einen Hausarzt. Vielmal
ist und sich das nicht schämen, auch wenn man das
eigentlich macht. Nein, das ist nie ein Schand, sondern es ist über seinen Schatten ausspringen, ich mag nicht mehr. Wir haben viel, viel mehr das Gefühl oder Symptome von Überforderung und Stress, als die Leute nachher reagieren und sagen, ich bin ausbrennt, ich mag nicht mehr, schlafe nicht mehr, ich esse nicht mehr. Aber ich denke, vielmal ist auch der Effekt, dass die Leute putzt und gestrahlt zum Hausarzt gehen. 5 Minuten sind sie wirklich gut zu Weg, sind brillant in einem Dialog. Und wenn der Arzt nachher einen Tipp hat, kann er weiter schauen mit einem kleinen Test, ist echt eine beginnende Demenz. Vielleicht kann man ein Gespräch mit Angehörigen einberufen, mit Einschluss vom Patienten, weil ich denke, er hat immer das Recht zu wissen, was mit ihm geschieht.
Vielen Dank. Ich werde gerade nachher noch einmal darüber reden, wie man auch gewisse Anzeichen merkt, wenn es anfängt. Aber wenn zum Beispiel auch, dass man so an einen Heimeintritt etc. denke, ich werde aber zuerst das Wort noch einem Hörer geben, und zwar Alfred Cannen. Guten Abend, Herr Cannen.
Guten Abend, Frei. Ich kann eigentlich... Wenn ich gerade anfangen, 2-3 Fragen, es hat für mich ein bisschen wenig Herz in dem ganzen Zeug. Und ich finde manchmal, dass es ein bisschen ungeduldig zu und her geht in diesen Heimen. Oder in diesen Instituten. Oder was immer die wollen sagen. Es gibt aber sehr grosse Unterschiede. Und ich habe jetzt gerade das über lange Jahre erlebt. Ich habe einen behinderten Sohn, wo ich nie würde in ein Heim gehen, weil ich das dort schon schrecklich empfunden habe. Ich habe einen guten Freund, der jetzt stirbt, und wir konnten von einem Heim in eine Pflege-WG umverlegen, wo dort sehr gut aufgehoben war. Und dort, wo man vorher war, war es furchtbar gewesen. Und ich wollte noch fragen, wegen der Gewalt. Gewalt kann auch sein, dass einer etwas muss essen, was er nicht gern hat, oder dass er nicht das Essen bekommt, was er gern hat. Und es aber eigentlich nicht mehr sagen kann, weil es ihm so schlecht geht, aber dass er geistig völlig da ist. Und das ist nach meiner Meinung eine Sache, die man noch ein bisschen viel individueller machen müsste. Und das Personal ist zum Teil einfach überfordert. Es hat zu wenig gut ausgebildetes Pflegepersonal, nach meiner Meinung.
Vielen Dank, Herr Cannen. Zu wenig ausgebildetes Pflegepersonal, das haben wir in der ersten Stunde schon einmal angetönt. Da linkt es rund um. Silva Huber.
Es gibt Pflegezentren für Demenzerkrankte. Und dort ist Personal in einen grossen Stellenplan eingeschlossen, der Zeit hat für die Leute, wo kann eben dran sitzen, wo sie kann trösten kann, wenn sie traurig sind, oder einfach ein Busi auf die Knie geben, weil sie auf Wärme gut reagieren. Das sind Zentren, wo man wirklich auf die Leute kann eingehen kann. Ob man es in einem Pflegeheim immer kann, möchte ich Herrn Kunz mal fragen.
Er ist der Chefarzt von der Geriatrie im Spital Affolter für Langzeitpflege.
Die Schwierigkeit ist, wir haben auch eine Demenzwohngruppe, wo man auch einen anderen Rhythmus lebt, wo man anders auf Patienten zugeht. Aber heute sind ungefähr 2/3 der Bewohner in einer Langzeitpflegeinstitution sind von einer Demenzerkrankung betroffen. Und lange nicht alle brauchen eine spezifische Demenzabteilung. Also wir haben relativ viel auch auf gemischten Abteilungen. Und dort kommt es natürlich dann schon zur Schwierigkeit, Priorität von jedem Einzelnen gerecht werden. Dann kann man nicht auf die eine Gruppe ganz fokussieren und die andere zu kurz kommen lassen. Und dann gibt es sicher halt die Situationen, wo man irgendwo einen Kompromiss muss finden muss.
Vielen Dank, Roland Kunz. Und ich werde das Wort noch einmal einer Hörerin geben. Und zwar ist das Katrin Derksen. Guten Abend, Frau Derksen.
Guten Abend. Ich arbeite seit langer Zeit in der Langzeitpflege als Pflegefachfrau und bin viel in verschiedenen Heimen, weil ich auch Weiterbildung gebe. Ich möchte als erstes möchte ich sagen, dass die Pflege von demenzkranken Menschen ganz ein hoher Anspruch ist. Es erfordert ganz viel Fachwissen, es erfordert auch Herz, aber es erfordert auch viel Erfahrung und man muss viel Weiterbildung gemacht haben, dass man diesen Menschen einigermaßen gerecht wird. Ich sehe viele Pflegeteams in Heimen, die sich allein gelassen fühlen. Der Druck, der von den Stiftungsräten oder von den übergeordneten Gremien auf Pflegedienst, auf Pflegeleitung, auf die Heimleitung, auf Pflegedienstleitung ausgeübt wird, also ganz oben von der Politik, geht eins zu eins weiter auf Pflegeteams. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist nicht immer ideal. Es hat nicht jede Institution einen Roland Kunz im Haus als Arzt, der geriatrisch, der Verständnis hat. Ich kann den Vergleich machen zu der Psychiatriepflege. Dort überkommt man eine Supervision, man überkommt Hilfe von Fachpersonen, wenn man in sehr schwierigen Situationen ist. In den Heimen ist das längst nicht immer der Fall. Ich verstehe, dass Pflegende, die zu wenig ausgebildet sind, halt unter Umständen ausbrennen oder dass sie zynisch werden. Ich tue es nicht gut heißen, aber ich verstehe es.
Frau Derksen,
mit dem Hintergrund.
Ist es Ihnen schon mal passiert, Sie, die schon so lange dabei sind, dass Sie die Wände auf sind, dass ja, vielleicht eine Hand ausgerutscht ist oder irgendetwas passiert ist?
Das ist ganz klar. Wir müssen sagen, jetzt hast du zu wenig Geduld gehabt, jetzt hast du Unrecht gehabt, jetzt hast du falsch reagiert, jetzt hast du zum Beispiel einen aggressiven Akt provoziert oder unter Umständen mit mehr Zeit, mit mehr Geduld hättest du verhindern können.
Wie haben Sie denn das nachher geregelt, wenn so etwas passiert ist?
Also mit mir selber. Mhm. Mit mir selber, das geht, das kann ich reflektieren. Es wird sehr schwierig in den Teams, weil das sehr schuldbeladen ist nachher. Es ist sehr schuldbehaftet, oder? Weil auch von den Teams her gesehen, sollte man doch immer geduldig sein, oder? So das alte Bild von der aufopfernden Pflegenden, oder?
Also Sie sagen, das kann man eigentlich gar nicht, man ist nur menschlich.
Mir ist menschlich und wie hat ethische Standards natürlich. Aber die werden beeinflusst von der Gesellschaft.
Danke vielmals. Ich sehe, die Runde bewegt sich. Ich gebe das Wort wieder raus. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Merci vielmals. Und Elspeth Wandeler.
Also ich bin froh, dass Frau Berzken darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig das gute Ausbildung ist und wie gross auch die Anforderungen eben an die Ausbildung ist und an das Pflegepersonal. Und darum denke ich, ist es so, wenn das so eine Frau uns so eindrücklich jetzt geschildert hat und wenn man die Situationen anschaut, die wir haben in den Heimen und wo wir zunehmend ausländisches Personal haben, wo die Sprache nicht kann, wie wir heute auch schon gesagt haben, wo wir weniger Qualifiziertes haben, das tut die ganze Situation noch verstärken. Und es ist letztlich, das haben wir heute Abend auch schon wieder mehrmals darauf hingewiesen, es ist eine Finanzfrage, weil man nämlich keine Finanzen hat, hat man auch zu wenig Leute und dann hat man auch nicht die Zeit und dann wird man ungeduldig und ja, dann können solche Sachen passieren.
Liegt es wirklich nur um Geld oder findet man auch die Leute nicht, die das machen wollen?
Es liegt nicht nur am Geld, das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe auch unterrichtet in Grundausbildungen von der Pflege, so in der Abschlussklasse. Und dann frage ich die immer, was haben sie jetzt für ein Berufsziel? Was wollen sie jetzt machen? Und wenn von 20 zwei sagen, sie wollen in die Langzeitpflege, dann ist das viel. Die wollen einfach in die Akut gehen und es kommt noch etwas dazu. Während der Ausbildung ist die ganze Ausbildung eigentlich schwer fokussiert auf die Situation in der Akut. Man macht dort Praktikum, man macht vielleicht schon auch noch ein Praktikum in der Langzeitpflege. Aber das tut natürlich, das tut die auch prägen, wo sie hergehen, oder? Und darum ist es nachher so schwierig, die Leute auch dort hineinzuholen.
Wieso trennt man das eigentlich so genau, Langzeit- und Akutpflege? Wieso sagt man nicht, eine Pflegefachfrau hat einen Job und die rotiert und geht vom einen Ort an den anderen Ort?
Also ich muss gerade noch etwas sagen, das wäre das Ideale. Ich propagiere eigentlich immer, dass wir die Institutionen haben müssen, die unter einem Dach akut ambulante Versorgung und Langzeit hätten.
Und das gibt es nicht?
Das kann man gar nicht, weil wir unser System, unser Gesundheitswesen ist sektoriell aufgebaut. Jeder Sektor hat eine andere Finanzierung und darum kann man das gar nicht praktisch umsetzen. Man müsste können das Personal mehr auch rotieren.
Roland Kuhn, Sie erleben das praktisch im Alltag. Könnte man das nicht organisieren?
Also ich muss gerade noch schnell etwas anderes sagen, wo einfach anschliessend an das, was Frau Wandeler gesagt hat. Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja auch, wie kann man Leistung definieren? Und das kann man im Akutspital, können Sie die Pflegeleistung viel besser definieren. Ich habe heute 3 Spritzen gemacht, 5 Infusionen gewechselt und so weiter. Aber definieren, was ich gemacht habe, wenn ich bei einem bei einem demenzkranken Mensch gesessen bin und ihm einfach Nähe gegeben habe, wenn ich mich bemüht habe, ihn zu erreichen, wenn er vielleicht sonst nicht mehr kommunizieren kann, das kann man viel schlechter definieren. Entsprechend ist der Leistungsausweis von jemandem in der Akutpflege einfach viel offensichtlicher als bei jemandem mit der Langzeitpflege. Und das schlägt sich durch bei den Pflegen. Also ich mag mich erinnern, in einem Team, wo wir sehr viele Demenzkranke hatten, ist darum gegangen, Stellen neu zu besetzen. Ich habe vorgeschlagen, es wäre gut, wir hätten da jemanden aus der Psychiatrie, also mit Psychiatrieerfahrung, weil wir wirklich sehr viele Verhaltensauffälligkeiten haben bei diesen Patienten. Und das Team hat gesagt, nein, wir wollen niemanden aus der Psychiatrie, die schwätzen nur und arbeiten nicht. Und ich glaube, das zeigt, welches Image das Schwätzen eben hat.
Also ich meine, es ist letztlich wirklich einfach das gesellschaftliche Klima, das wir haben, das sich durch alles durchzieht. Wir haben voran auf die Hausärzte verwiesen. Wir haben im Moment die Probleme rund um die Hausärzte sind klar, aber auch dort, ein Hausarzt muss heute mit der Stoppuhr neben dem Patienten sitzen und hat erst noch weniger Zeit, um überhaupt die Gespräche und Abklärungen zu führen. Und wir könnten ja in vielen Bereichen ohne Freiwillige fast gar nicht mehr funktionieren. Und da kommt dann nochmals das Problem dazu, wer ist entsprechend ausgebildet? Und auch die Freiwilligen, wer gibt den Freiwilligen dann auch wieder die Wertschätzung für ihre Arbeit? Und wir haben jetzt immer noch von Angehörigen geredet, wir haben gehört jetzt auch von denen vom Telefon, wie sie sich unglaublich eingesetzt haben. Wir haben immer mehr Leute, die keine Angehörige mehr haben. Und wenn wir das jetzt prognostizieren, bei diesen ganz vielen Single-Haushalten, wer schaut nachher diesen Menschen? Da haben wir schaffen das wirklich nicht allein. Und auch eine Familie oder ein Paar schafft das nicht allein. Es braucht wirklich einfach eine gesellschaftliche Gesamtsolidarität, um mit alten Menschen, mit kranken Menschen überhaupt umzugehen. Wir müssen das Tabu einfach immer wieder angehen und uns dem auch dieser Herausforderung wirklich stellen.
Danke vielmals, Ruth Baumann-Hölzli. Sie haben mir vorhin die Frage nicht beantwortet, Herr Kunz. Das Zusammenführen von Langzeitpflege, Akutpflege etc., geht das? Dass es spannender würde, dass es interessanter auch wäre?
Ich glaube, es ist eine enorme Herausforderung, wenn man dann wirklich die Kompetenzen in der Hektik vom Akutspital dort können richtig handeln, aber auch in der Langzeitpflege. Und ich glaube, es ist illusorisch, man kann so schnell hin und her wechseln. Das sind wirklich verschiedene Welten mit ganz anderen Sachen, die im Mittelpunkt stehen. Und das würde von mir aus gesehen eher einen Qualitätsverlust geben, wenn man würde sagen, ja, man kann einfach beliebig hin und her wechseln zwischen Akut- und Langzeitbereich.
Ich habe von Ihnen zum Schluss von allen ganz konkret wie eine Idee oder einen Ansatz hören, was Sie in dieser schwierigen Situation, wie wir sie jetzt gehört haben, mit ganz vielen Problemen, wo würden Sie einen ersten Schritt wagen, wenn Sie könnten? Bevor ich Sie das jetzt aber alle frage, möchte ich das noch einlösen, was ich vorher angetönt habe, und zwar sieht man, merkt man jemandem an, wenn man jemanden pflegt, auch daheim, ab wann wäre es jetzt Zeit, mit einem Heim Kontakt aufzunehmen? Oder wirklich gibt es Anzeichen, wo man mal schauen sollte? Roland Kunz.
Ich glaube nicht, dass der Patient der Maßstab ist, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Es ist letztendlich seine Umgebung, die sagt, wenn es nicht mehr geht. Also es gibt nicht irgendwie medizinische oder pflegerische Kriterien, dass man kann sagen, bis dahin kann man jemanden zu Hause pflegen und darüber hinaus nicht mehr. Sondern es ist wirklich so, dann, wenn das Umfeld das nicht mehr mag tragen, und es gibt vielleicht Familien, wo das Umfeld relativ gross ist, und da kann man auch komplexe Situationen tragen. Es gibt andere, die jemanden allein für selber gesundheitlich angeschlagen, das sollte tragen und einfach früher an die Grenze kommt.
Silva Huber.
Herr Kunz hat etwas angesprochen, das Umfeld. Und zwar fällt es uns auf, wenn wir an einem Beschwerden haben, dass man jemanden ins Heim einweisen will und derjenige ist noch nicht bereit zum Gehen. Und man fragt, was für Ressourcen haben sie noch, was machen sie noch selber? Aha, ja, die Nachbarin tut man einkaufen, die treibt man zu einer, die kommt glätten. Ja, mit dem Hund kann ich auch nicht mehr gehen. Und wenn man dann einmal fragt, was können sie noch? Schon nicht mehr viel. Aber ins Heim gehe ich noch lange nicht. Und das ist das Umdenken, Herr Kunz hat es angesprochen. Das ist ein Prozess, den wir vielleicht in unserer Generation sollte langsam anstreben. Was will ich im Alter? Wie will ich es? In welches Heim? Auch das im Freundeskreis ein bisschen ansprechen, da merkt man plötzlich, es gibt zuerst Betroffenheit. Aber wir alle werden älter und wenn wir unseren Kindern nicht können sagen, das will ich, und genau das Problem, dass es ein Missverständnis oder eine Überforderung gibt an unsere Generation nach uns.
Elspeth Wandler.
Ich habe immer die Erfahrung gemacht in der Spitex, dass das eine wichtige Aufgabe ist, auch von den Pflegenden, dort Vermittlung zu sein zwischen den Angehörigen und zwischen dem Patienten, der vielleicht ins Heim sollte. Und ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, wenn wir als Aussenstehende das Thema aufgreifen und eben nicht die Angehörigen, weil man dann halt die will mich nur weghaben, oder? Also das finde ich etwas ganz Wichtiges und dass man dort aufzeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Oder dass man einmal einen Ferienplatz organisiert und man sagt, jetzt geht er einmal zwei Wochen dorthin in die Ferien, damit die Angehörigen wegkommen, damit mal die Schwellenangst weg ist, von dorthin zu gehen. Und ich habe es auch immer wieder erlebt, dass letztendlich manchmal auch ältere Leute plötzlich sind froh gewesen, dass sie jetzt nicht mehr nur von der Tochter sind abhängig gewesen. Das ist nämlich auch nicht nur einfach. Immer müssen von den Angehörigen abhängig sein. Und ich denke, dort eben rauszuspüren, in der einzelnen Situation, was jetzt richtig ist, das ist die hohe Kunst der Pflege, der Beziehung schaffen zu den Leuten und dann richtig professionell können zu handeln und diesen Leuten auch etwas zu bieten, eben mehr als einfach nur eine Spritze oder eine Tablette. Das, denke ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
Dass es für all das einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel bräuchte, das haben wir ein paar Mal gehört heute. Wie gesagt, jetzt noch bitte von jedem einzelnen Gast einfach einen ganz konkreten Ansatzpunkt. Was würden Sie machen, wenn Sie könnten, Macht hätten, das Geld hätten vielleicht, wo würden Sie im ersten Moment ansetzen? Wir fangen an beim Roland Kunz, Chefarzt von der Geriatrie Spital Affolter.
Mein Wunsch wäre, dass man das Alter, Krankheit, das Sterben wieder als Teil von unserem Leben lernen zu akzeptieren, dass wir uns mit Grenzen auseinandersetzen, dass wir das Geld, das wir jetzt ausgeben, um einen oft aussichtslosen Kampf um ein paar Lebenstage mit hochtechnischen Mitteln, dass wir das Geld einsetzen eben für eine bessere Betreuung von kranken alten Menschen, dass wir vielleicht sogar so weit kommen, dass wir nicht mehr über Anti-Aging redet, sondern wieder über Pro-Aging redet und das Geld, das wir jetzt ausgeben für alle die Anti-Aging-Kuren, die natürlich in Millionen und Milliarden gehen, dass wir das Geld würde einsetzen für eine vernünftige Betreuung und Pflege von alten Menschen.
Vielen Dank, Roland Kunz. Ruth Baumann-Hölzli, Edi Klim.
Die Auseinandersetzung mit dem Alter und dem Sterben ist eine Auseinandersetzung mit Grenzen. Und ich glaube, das ist immer schon und wird immer bleiben, eine der grössten Herausforderungen sein, uns mit unserem Mensch sein im Sinne auch das, wo wir überall abhängig sind. Dass wir die Abhängigkeit wirklich auch als zu unserem Menschsein gehören, wahrnehmen. Die Frage ist, wie machen wir das wirklich? Oder? Das sind ja wunderbare Worte, die wir da sagen. Aber was heisst denn das jetzt für uns auch persönlich? Und wie bringen wir das als Gesellschaft wirklich zustande? Und dort kommen wir, meinte ich, in dieser so ganz klar einfach am Geld orientierten Gesellschaft nicht drum herum, wirklich in der Ressourcenverteilung fairere Situationen anzubringen, dass eben zwischen der Akut- und Langzeitpflege eine andere Finanzierungsschlüssel da sind. Das ist das eine. Und die gesellschaftliche Haltung setzt natürlich voraus, dass wir auch nicht nur jetzt in den Pflegeheimen, wie man so sagt, quasi Dialogräume schaffen über das begrenzte Menschen. Und vielleicht lehrt uns da die jetzige Krise auch eine gewisse Bescheidenheit auch wieder, dass wir auch in der Gesellschaft so Dialogräume haben, die wir heute nicht mehr haben. Ich meine, die Medizin ist heute zu einer neuen Religion fast auf als Ersatzreligion geworden und Gesundheit in dem Sinn. Und genau an dem Punkt müssen wir irgendwo durch ansetzen, dass wir Räume schaffen, wieder Zeiträume, wo Menschen überhaupt können Menschen sein und eben auch ihre Abhängigkeiten können leben. Aber wir können es nicht allein. Wir brauchen ganz klar eine gesamtgesellschaftliche Solidarität.
Danke vielmals, Ruth Baumann, Elsbeth Wandler, Geschäftsführerin vom Schweizer Berufsverband für das Pflegepersonal.
Mein grösstes Anliegen ist und mein grösster Wunsch ist, dass man erkennt, dass die Pflege von Langzeitpatienten, von dementen Patienten, der genau gleich hohe Stellenwert hat wie eine Pflege von einem transplantierten Patienten. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist ein Appell an Gesellschaft, an Politiker, ich wünschte mir, dass wir endlich wegkommen vom Gesundheitswesen als ein Markt zu reden. Dass wir das Marktdenken einmal beerdigen. Wir haben jetzt gesehen, was uns das bringt. Und dass wir wieder dazukommen, dass Krankheit nicht ein Konsumgut ist, wo man einfach konsumieren kann, wenn man ein Auto kauft, sondern dass das etwas ist, das jeder treffen kann. Und jeder, der heute entscheidet über die finanziellen Mittel, die in die Langzeitpflege kommen, kann morgen einen Alzheimer bekommen. Und tut eigentlich entscheiden über sein eigenes Alter und wie er selber mal betreut werden sollte. Mit dem Bewusstsein sollten wir wieder Gesundheitspolitik machen.
Danke vielmals, Elsbeth Wandler und Silva Huber von der Unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter.
Mein Traum wäre, dass der alte Mensch mit mehr Respekt dürfte alt werden. Und ich frage mich, ob das heute in den Kleinfamilien auch vermehrt möglich ist, im Dialog mit den Grosseltern zu hören, was die uns erzählen. Weil ich denke, die Kinder können viel mitbekommen. Und der zweite Wunsch, den ich habe, wenn sie unsicher sind und haben Ängste oder etwas sehen, was ihnen wirklich nicht gefällt, haben sie Mut, die richtige Instanz anzusprechen, holen sie Hilfe. Ich denke, Hilfe holen ist auch Stärke.
Danke Ihnen vielmals, dass Sie hier ins Doppelpunkt-Forum gekommen sind.
Doppelpunkt. Forum.
Und das waren die Gäste bei der Karin Freide, Roland Kunz, Chefarzt von der Geriatrie im Spital Affolter, Ruth Baumann-Hölzle, sie ist Ethikerin aus Zürich, Elsbeth Wanderler, Geschäftsführerin vom Schweizer Berufsverband vom Pflegepersonal und Silja Huber, unabhängige Beschwerdestelle fürs Alter. Sie ist Gerontologin und lange Zeit auch Heimleiterin gewesen. Doppelpunkt Forum für heute Dienstag, den finden Sie auch im Internet für die nächsten 4 Wochen. Sie können den dort nochmal hören oder Sie können sich die Sendung auch als Podcast abonnieren. Und zwar gehen Sie auf drs1.ch, Verzeichnis Podcast, dort finden Sie sämtliche Sendungen, die wir anbieten, eben auch den Doppelpunkt. Wir haben auch eine Linksammlung bereit gemacht für Sie, für den Doppelpunkt heute. Sie finden zum Beispiel einen Link für LIA, Leben im Alter, oder für die Unabhängige Beschwerdestelle fürs Alter oder Pro Senectute Schweiz. Gehen Sie auf drs1.ch.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.